Sie forschen ja am Fuchslabyrinth in Schrotzberg. Und da kommt bei mir zuallererst einmal die Frage auf, woher kommt eigentlich der Name Fuchslabyrinth?
Ja, also das war so, als das damals entdeckt wurde im Steinbruch bei Schwarzfelden. Da war das eine Öffnung in der Steinbruchwand. Und die war schon seitdem es diese Öffnung gibt, von Füchsen besiedelt, die da abends dann spielten. Und in der Höhle konnte man die entsprechenden Hinterlassenschaften der Füchse sehen, also Nahrungsreste, Knochen und so weiter. Und daher kam der Name, also der erste Teil des Namens. Und Labyrinth eben, weil es ein Labyrinth ist.
Wann wurde das Höhlensystem entdeckt und wie?
Das war 1974, also über 40 Jahre her. Und zwar eher zufällig. Also angesprengt wurde es in dem Steinbruch damals, aber zu der Zeit war eigentlich nicht bekannt, dass es in der Gegend überhaupt Höhlen gibt und deswegen hat sich da niemand drum gekümmert. Und auf einer Exkursion haben da Mitglieder unserer AG, unserer Arbeitsgemeinschaft, diesen Höhleneingang in dem Steinbruch gesehen und mal angeschaut.
Da frage ich mich erstmal, also sind hier Höhlen in der Gegend generell selten oder also wie entstand die Höhle? Gibt es sowas in der Gesteinsschicht hier in der Gegend normalerweise nicht?
Also die klassischen Höhlengebiete, die man früher kannte, das war eben der Jura, also die Schwäbische Alb, die Fränkische Alb und der sogenannte Muschelkalk, das ist das Gestein, was in der Schwäbisch-Haller-Kreilsheimer Gegend vorherrscht, in der Hohenloher Ebene. Darin kann es auch Höhlen geben, aber das war in früheren Zeiten nicht so bekannt. Inzwischen wissen wir, dass es da auch sehr, sehr viele Höhlen gibt. Die werden in einem zentralen Kataster geführt. Allerdings ist das Fuchslabyrinth die einzige labyrinthische Höhle. Die anderen Höhlen sind eher konventionell strukturiert, also zum Beispiel ein unterirdischer Bach oder ein ehemals von Wässern durchflossene, trockengefallene Höhle, aber nicht so labyrinthisch wie das Fuchslabyrinth. Das ist einmalig.
Bis zu welcher Tiefe kann man beim Fuchslabyrinth in die Erde hineingehen? Also wie tief kommt man da?
Ja, es kommt auch an, von welcher Seite man schaut. Also von oben gesehen ist es etwa 10 bis 15 Meter unter der Erdoberfläche. Das schwankt. Von der Seite gesehen hat es eine Gesamtlänge von 12 Kilometern. Das heißt aber nicht, dass es ein einzelner 12 Kilometer langer Gang ist, sondern die aufaddierte Länge aller Gangstrecken, die ist etwas über 12 Kilometer.
Wie vermisst man so eine Höhle? Wie läuft so eine Vermessung ab?
Ja, ist eine interessante Frage. Die Technik hat sich da weiterentwickelt. Also früher ging das mit Kompass, Messschnur, in die man den Kompass eingehängt hat, ein Maßband, weil man braucht immer drei Werte. Die Länge bis zum nächsten Punkt, die Richtung und die Neigung, also das Gefälle. Und das hat man dann eben gemessen und aufgeschrieben und so die Gänge vermessen und die Umrisse, also wie weit ist die Wand weg, wie weit ist die Decke weg, drumherum gezeichnet. Heutzutage machen wir das computergestützt mit einem modifizierten Laserentfernungsmesser, wie man ihn eigentlich im Baumarkt kaufen kann, aber eben modifiziert. Und der kann dann eben mit Laser auch die Richtung und die Neigung, also das Gefälle, messen. Und der überträgt drahtlos über Bluetooth die Daten an so eine Art Smartphone, ein PDA, Personal Digital Assistant, auf dem der Vermesser dann die Umrisse drumherum zeichnet und wenn irgendwelche Dinge gefunden werden in der Höhle, das einzeichnet, Felsblöcke, Knochen und so weiter. Das passiert alles in der Höhle und wenn das Team dann die Höhle verlässt, dann wird das Ganze in einen Computer überspielt und dort mit einem anderen Vermessungsprogramm aufgearbeitet, damit man da einen ausdruckbaren Plan erzeugen kann und auch 3D-Modelle.
Sie haben jetzt gerade Knochen und Überreste angesprochen und vorhin die Füchse. Gibt es generell Tiere und Pflanzen, die ihren Lebensraum im Fuchslabyrinth haben, also aktuell?
Also erstmal gibt es Kleinsttiere, da denkt man normalerweise gar nicht dran, also bestimmte Arten von Insekten zum Beispiel, die man eigentlich nur mit geschultem Auge sehen kann. Da kommt etwa einmal im Jahr ein Experte vorbei, der diese Aufsammlung von Kleinsttieren macht und das anstatt in Statistiken weiterleitet im Rahmen des FFH-Programms, das heißt Flora und Fauna Habitat. Das ist ein europaweites Programm, wo es um die Vielfalt von Lebensformen geht. Das ist die eine Seite. Ansonsten sehen wir eigentlich sehr viele Knochen, also ehemals lebende Tiere. Und diese Knochen, die stammen entweder, sind das in Anführungsstrichen eher neuzeitliche Tiere, also Überreste von Mardern, Füchsen, Hühnern oder was auch immer, die früher mal in die Höhle gekommen sind, auf welchem Weg auch immer, und dort verendet sind. Zum Beispiel ein kompletter Hund, ein komplettes Hundeskelett haben wir schon gefunden, in sehr entfernten Teilen. Das sind also jüngeren Knochen. Und dann gibt es aber aus dem Gestein herausragend auch noch kleine Wirbelknochen und andere Knochen, die von dem Wasser heraus präpariert wurden. Die sind von den Sauriertieren, die es gab zu der Zeit, wo das Gestein abgelagert wurde, also vor sehr, sehr langer Zeit.
Ja, ist der Forschungsantrieb dann ein rein archäologischer? Also versuchen Sie Fossilien zu finden oder was ist der Antrieb für die Erforschung der Höhle?
Da gibt es mehrere Antriebe, das hängt auch von der Motivation der Forscher ab. Also für mich persönlich ist der Antrieb, Neues zu entdecken, also Welten, die noch kein Mensch gesehen hat, weil das gibt es eigentlich auf der Erdoberfläche sonst kaum. Für andere ist die Motivation, wissenschaftlich arbeiten zu können, publizieren zu können, neue Erkenntnisse mit anderen Fachleuten zu diskutieren. Für wieder andere ist die Motivation eher sportlich, also die Begehung so einer Höhle ist ja sehr schwierig und körperlich sehr herausfordernd. Das ist für manche eine Motivation. Also gibt es zahlreiche Motivationen.
Sie haben jetzt verschiedene Personengruppen angesprochen. Wie viele Leute arbeiten derzeit denn an der Erforschung der Höhle?
Ja, also die Erforschung der Höhle, die wird betrieben von der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Stuttgart. Das ist eine Vereinigung, die gibt es eigentlich auch schon seit 40 Jahren, seitdem es entdeckt wurde. Und die hat auch schon seit damals die Forschung betrieben mit Gästen und Helfern anderer Höhlenforscherorganisationen. Zurzeit ist es eine Handvoll Leute, zwei davon aus Ellwangen-Jagst, die den Großteil der Vermessung seit 2 Jahren machen und auch Bilder, also Fotografien anfertigen. Das wechselt aber. Also man kann sagen, immer etwa eine Handvoll Leute. Alleine kann man sowas sowieso nicht machen. Das ist immer im Team, immer im Kontext einer Forschungsgruppe. Und die müssen eben qualifiziert sein, also körperlich und fachlich. Deswegen gibt es da nicht so viele, die das machen können.
Wie sieht denn so ein typisches Höhlenforschungsteam aus? Also wenn da jetzt eine Expedition gestartet wird in die Höhle, wer kommt da so mit?
Ja, es ist so, die Höhlenforschung an sich ist in Deutschland eine reine ehrenamtliche, nicht kommerzielle Angelegenheit. Das heißt, die Leute machen das nicht beruflich, um damit Geld zu verdienen, sondern als, man könnte sagen, als Hobby, als Freizeitbeschäftigung mit wissenschaftlichem Anspruch. Und die Höhlenforscher, die die Höhle zurzeit erforschen und auch andere Höhlen in Hohenlohe, die sind vom Hauptberuf nicht unbedingt Geologen oder Ingenieure, sondern das können Lehrer sein oder Sozialarbeiter. Die finden eben aus persönlichen Gründen die Höhlenforschung attraktiv und beteiligen sich daran. Deswegen kann man nicht sagen, das ist jetzt ein Team von Fachleuten, die jetzt in die Höhle einsteigt, aber die haben sich eben im Laufe der Zeit die Kenntnisse angeeignet, die man haben muss. Nämlich erstens, wie befährt man, also wie bewegt man sich in so einer Höhle, mit welcher Ausrüstung. Und die wissen natürlich auch, wie Höhlen im Prinzip entstanden sind und auf was es zu achten ist, wenn man da drin ist, wie Dinge, die man dort sieht, zu interpretieren sind. Ja.
Ich habe jetzt erst gelesen, dass aktuell ein sogenannter Siphon durchtaucht werden soll. Da ich auf dem Gebiet keinerlei Kenntnisse habe, was ist überhaupt ein Siphon und wie läuft so eine Tauchaktion unterirdisch ab?
Ja, also ein Teil der Höhle ist von Wasser durchflossen. Das kann man sich vorstellen wie ein Fluss, nur mit einem Deckel drauf, also wie ein Kanal von der Natur geschaffen, nicht von Bauarbeitern. Und an manchen Stellen senkt sich die Decke ins Wasser ab, das heißt, dann ist die Passage ganz und gar geflutet und solche Passagen nennen wir Siphonen. Und da kommt man dann eben nur tauchend weiter. Und das können nur ganz wenige spezialisierte Höhlentaucher machen. Beim Fuchslabyrinth ist es besonders schwierig, weil um an die Stelle heranzukommen, man mühsam stundenlang kriechen muss und Ausrüstung transportieren muss, um überhaupt an die Stelle zu kommen.
Ja, haben Sie da einen speziellen Tauchexperten im Team oder?
Vielleicht haben Sie schon mal von der Blautopfhöhlenforschung gehört, da auf der Schwäbischen Alb. Das ist ja auch eine Höhle, die sehr lange Unterwasserstrecken hat und von dem dortigen Team konnten wir den Herrn Kücher gewinnen und der war kürzlich im Fuchslabyrinth und hat dort einen ersten Tauchgang, den allerersten seit 40 Jahren in dieser Höhle durchgeführt und der ist eben qualifiziert, der weiß, wie man das macht und hat auch die körperliche Kondition und die fachliche Kenntnis, sowas sicher durchzuführen. Nur alleine kann er es nicht machen, er braucht einen Begleiter, allein schon wegen dem Transport der Ausrüstung.
Wie kommt man generell dazu, Höhlenforscher zu werden? Also wie, aus welchem Antrieb?
Das ist jetzt ja wieder individuell sehr unterschiedlich. Wie vorhin schon gesagt, für mich war es der Reiz des Unbekannten. Gegenden, wo noch nie jemand war und Dinge, die noch nie jemand gesehen hat, zu sehen. Viele kommen eher aus sportlichen Gründen dazu, so wie Kletterer oder so, die halt wissen wollen, wie es unter der Erde aussieht, wo man ja auch klettern muss. Wieder andere finden die prähistorischen Dinge interessant, also das mit den Knochen, was ich vorhin erwähnt habe zum Beispiel, oder geschichtliche Dinge, zum Beispiel wurden im Fuchslabyrinth mittelalterliche Gefäße gefunden, und man fragt sich, wie kommen denn die da rein? Also da gibt es ganz verschiedene Motivationen und über bekannte Verwandte fängt man meistens als Jugendlicher an, sich dafür zu interessieren und findet dann, wenn man sich wirklich dafür interessiert, Anschluss an eine entsprechende Gruppe, weil alleine kann man da ja nichts machen und soll man auch nicht machen und geht dann halt mit der Gruppe fort und das ist dann die Art, wie man die Freizeit verbringt.
Wie sieht die Ausrüstung eines Höhlenforschers aus? Also was sind Must-Haves, die man quasi in der Höhle, jetzt speziell im Fuchslabyrinth, braucht?
Ja, im Fuchslabyrinth ist es eigentlich recht einfach, weil es keine Schächte gibt, die eine spezielle Technik erfordern würden. Es ist ja fast alles horizontal. Also da reicht ein Overall, der einem vor dem Schmutz schützt, Knieschoner und Ellenbogenschoner, weil man sich meistens auf den Knien und Ellenbogen fortbewegt. Ein Helm, nicht weil etwas herunterfallen könnte, sondern weil man durch unbedachte Bewegung mit dem Kopf an die Decke anschlägt. Da soll der Helm einen schützen. Und am allerwichtigsten natürlich mindestens 2 Beleuchtungsquellen. Dann hat man noch dabei Wasser, weil der größte Teil der Höhle ist total trocken und man bekommt Durst. Dann die Ausrüstung für den Zweck, warum man da eigentlich reingeht. Also wenn man Vermessung macht, die Vermessungsgeräte. Wenn man Aufsammlungen macht, entsprechende Container, wo die Aufsammlungen so gelagert werden können, dass die heil an die Oberfläche kommen. Wenn man fotografieren will, dann die entsprechende Fotoausrüstung mit entsprechend starken Lampen. Das hängt dann von der jeweiligen Ziel der Exkursion ab.
Sie haben jetzt vorhin den Helm und die Schoner angesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Höhlenforschen auch ziemlich gefährlich ist. Also was sind denn so die Gefahren, die es da beim Höhlenforschen generell gibt? Also was kann da zum Beispiel zum Fuchslabyrinth, was kann einem da passieren?
Also im Vergleich zu der Fahrt zum Fuchslabyrinth über die Autobahn ist es ausgesprochen ungefährlich. Weil an der Oberfläche und im Verkehr, da hat man es mit Gefahren zu tun, die man nicht im Griff hat. Man weiß ja nicht, ob da ein Falschfahrer ist oder ein einschlafender Lastwagenfahrer zum Beispiel beim Autoverkehr. Ne? Dagegen in der Höhle ist die Gefahrensituation sehr gering, weil die Höhle ist statisch, die ist schon seit zigtausend von Jahren in der Form, wie sie jetzt ist. Und die einzige Gefahr ist eigentlich der Mensch selbst. Manche Leute bekommen Panik ganz plötzlich, wenn sie unerfahren sind, weil sie das Dunkle oder die Enge nicht vertragen können. Aber die bleiben dann auch nicht lange bei der Höhlenforschung. Andere Gefahren, die man selbst verursachen kann, ist, dass man zum Beispiel unzuverlässige Ausrüstung mitnimmt, Lampen, die nicht voll geladen sind, die nicht zuverlässig funktionieren. Aber selbst diese Gefahr wird gemindert dadurch, dass man immer im Team unterwegs ist und sich gegenseitig aushelfen kann. Also man macht sowas ja nie alleine. Wieder andere theoretische Gefahr ist, dass zum Beispiel das Wasser plötzlich steigen könnte. Das ist aber im Fuchslabyrinth kein Problem. In anderen Höhlen kann das ein Problem sein, beim Gewitterregen zum Beispiel. Aber in der Summe ist es eigentlich eine sehr geschützte Umgebung, wo einem wenig passieren kann. Viel weniger als draußen.
Also ich habe gelesen, dass die Höhle nicht öffentlich zugänglich ist. Wenn Sie jetzt sagen, dass es so ungefährlich ist, warum ist dann die Höhle öffentlich? Also warum kann man da als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, nicht rein?
Ja, das hat 2 Gründe. Speziell beim Fuchslabyrinth ist der Hauptgrund, dass sich jemand drin verirren könnte. Also wenn jetzt da jemand, der Deckel ist offen, die Höhlenforscher sind drin und wenn man den Deckel jetzt hinter sich nicht verschließen würde, dann könnten Neugierige hinterher steigen und sich dort verirren und nie wieder rausfinden. Oder noch viel schlimmer ist, wenn die Höhlenforscher aus der Höhle herauskommen und die wissen gar nicht, dass da jemand hinterhergestiegen ist und die machen den Deckel zu. Also die Gefahr des Verirrens ist beim Fuchslabyrinth ein Grund, warum es verschlossen ist. Der zweite Grund, der trifft dann auch auf andere Höhlen zu, ist, dass es da eben auch wertvolle Dinge gibt, die vandalisiert werden könnten. Also vereinzelt gibt es Tropfsteine, vereinzelt gibt es seltene Knochen oder Kristalle. Und es gibt immer irgendwelche, die sowas unbedingt sammeln möchten und dann durch Vandalismus diese Naturhöhle beschädigen. Und das ist ein weiterer Grund, warum man sie verschließt. Ja. Was aber nicht heißt, dass nicht man in die Höhle rein könnte, wenn man mit der entsprechenden Gruppe Kontakt aufnimmt. Ne?
Ja, da wollte ich jetzt gerade fragen, gibt es Pläne für die Zukunft, dass man da so also Höhlenführungen quasi machen kann im Fuchslabyrinth?
Das gab es in der Vergangenheit schon vereinzelt. Wir machen es eigentlich recht selten, weil jedes Mal natürlich die Höhle auch ein bisschen abgenutzt wird. Wir aber andererseits natürlich auch neue Mitglieder gern interessieren oder werben möchten. Also solche Führungen gibt es schon ab und zu, aber nicht irgendwie einmal im Monat, sondern das ist eben dann ein speziell abgesprochenes einmaliges Ereignis. Also das kommt schon vor. Üblicherweise machen wir das so, wenn sich jemand dafür interessiert, nimmt er mit uns Kontakt auf und geht dann irgendwann einmal mit.
Sie haben vorhin angesprochen, dass die Höhle insgesamt 12 Kilometer groß ist, also die Summe aller Gänge. Da frage ich mich jetzt, haben Sie eine Schätzung, wie groß die Höhle insgesamt ist? Weil es ist ja noch nicht alles erforscht. Oder ist es sicher, dass die Höhle dass die Gesamtsumme aller Gänge 12 Kilometer ist? Oder gibt es da noch Luft nach oben?
Da gibt es noch Luft nach oben. Also in den letzten 2-3 Jahren wurde jedes Jahr ein zusätzlicher Kilometer entdeckt und vermessen. Da gibt es noch viel Luft nach oben, weil es gibt immer noch an allen Ecken und Enden Fortsetzungen, wo Fragezeichen dran stehen. Am allerspannendsten ist eigentlich der Verlauf des unterirdischen Flusses, der unterhalb der Höhle liegt, der ja an beiden Enden nur noch unter Wasser weitergeht. Aber von Färbeversuchen weiß man, dass das Wasser, was dort unten fließt, viele Kilometer weiter östlich ans Tageslicht kommt. Das heißt, da sind noch viele Kilometer unterirdischer Fluss nicht entdeckt.